Click and Rush and Fums, Episode Nummer 28 und eine ganz besondere, weil gefühlt nach 4 Jahren die erste, in der wir wirklich wieder über Fußball reden können, müssen und dürfen. Der Hintergrund, die Premier League hat gespielt, den 30. Spieltag und Teile des 29. auch noch nachgeholt. Und das entsprechend bringt uns natürlich dazu, mit euch genau das in der Revue noch einmal anzuschauen. Ich bin @UliHebel.
Und ich bin @JoachimHebel.
Teil uns mal deine Gefühlslage mit, weil wir jetzt auch wieder englischen Fußball kennen.
Es ist Montag 18 Uhr. Uli und ich haben uns gerade Döner gekauft und haben die gegessen. Und war super. Und endlich wieder Premier League, endlich wieder arbeiten. Ich bin sehr begeistert und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte schon 3 Spiele, glaube ich, seit Mittwoch. Vergangenen Mittwoch.
Also das ist soweit, muss man auch mal klären. Gerade in den anderen Ligen hat man das ja auch immer wieder gesehen. Sind die Spieler eingerostet? Stellst du was fest? Was natürlich logischerweise dann zurückzuführen ist auf die etwas längere Pause.
Also ich hatte jetzt vielleicht auch, waren die Spiele jetzt auch nicht sonderlich toll, das kann natürlich auch sein, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass ein bisschen was fehlt. Ich glaube, dass auch körperlich einfach nicht jeder bei 100% sein kann. Wenn man die Trainer so hört, haben sie mir auch immer eigentlich wieder gesagt, dass das sehr, sehr schwierig ist. Du weißt nicht, auf welche. Also, der Grund einer Vorbereitung ist, du machst dich auf einen Punkt fertig, fit. Wenn du 2 Wochen davor ein Testspiel hast, hast du ganz andere Voraussetzungen, weil der Körper einfach noch müde ist, weil der Körper einfach noch nicht bei 100% ist. Sondern natürlich schaffst du erstmal die Ausdauer, die Grundlagenausdauer, und dann gehst du da Schritt für Schritt rein, dass du irgendwann mal spritzig rauskommst am Ende. Und wenn du da irgendwo nur 2, 3, 4, 5, 7 Tage Verschub, irgendwo Verzug hast, bist du auf einem ganz anderen Level. Und ich glaube, das hat man teilweise bei Mannschaften schon gesehen, dass die jetzt noch nicht bei 100% waren. Das Niveau war für mich teilweise gefühlt echt ein bisschen langsamer alles, ein bisschen motorisch nicht ganz so geschult wie zuletzt. Aber ich glaube, aber man hat dann schon gemerkt, es kommt langsam aber sicher wieder, und die Mannschaften haben sich dann auch schnell reingespielt. Ich glaube, dass eher schwierig ist, zum Beispiel David Moyes hat seine Mannschaft, also West Ham United, mit Trikots trainieren lassen im Stadion, um sich einfach eben langsam daran zu gewöhnen, wie es ist, in diesem Stadion aufzulaufen, wo eben keiner auf dich wartet, wo normalerweise, ja, 80.000, keine Ahnung, wie viel sind sie im London Stadium, 60.000, die auf dich warten. Und ich glaube, dass das eben der große Unterschied ist. Es sind schon eine große Mixtur daran, auf jeden Fall, es war schon ein bisschen anders, ist klar. Also ich glaube, das wäre ja auch gelogen zu sagen, nee.
Gerade David Moyes kann auch ganz gute Argumente, glaube ich, gebrauchen. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz drüber reden, weil auch das ist ja neu irgendwo in England. Keine Zuschauer, das ist ja das sogenannte Geisterspiel, den Begriff kann ich auch schon so wieder nicht haben, ist ja tatsächlich für Engländer nochmal neu. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die meisten Fans wirklich einverstanden damit sind, einfach nur im Sinne der Weiterführung der Liga und der Beendigung auch der Liga. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, gibt es schon Spiele wie zum Beispiel das Merseyside Derby, das ja im Fernsehen dann überragend Rekordquoten eingefahren hat.
Das meistgesehenste Spiel, glaube ich, der Premier League-Geschichte.
Also das sind ja schon Spiele, wo du merkst, die Rivalitäten werden dann schon halt auch ganz häufig von Fans befeuert, um es mal positiv zu formulieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das merkt man schon, dass eben genau das der Punkt ist, dass die Fans natürlich da ihren Beitrag leisten, auf jeden Fall. Und das ist eben genau der Punkt. Ich meine, es ist nicht grundlos so, dass man eben sagt, der Heimvorteil ist eigentlich mehr oder minder weg. Also ich habe das auch mal rausgeschrieben, dass eben das fast sich halbiert hat, die Chance der Heimmannschaft zu gewinnen. Das ist eigentlich vollkommen irre, also wenn man das jetzt mal rausrechnet. Ich glaube, es waren 43% in der Bundesliga waren es zuvor, also vor Corona, 43%, dass das Heimteam gewonnen hat. Und jetzt sind es nur noch 22. Also man merkt schon, das ist fast eine Halbierung. Der Durchschnittswert war 1,51 Punkte im Schnitt für das Heimteam. Davor, jetzt danach ist es nicht mal mehr ein Punkt. Also man merkt, das ist auf jeden Fall da, und dann kann man natürlich diesen Faktor Fans auf gar keinen Fall rausreichen. Ja, du hast mit Sicherheit natürlich, kannst sagen, ich kenne das Stadion schon mal, ich weiß, wie ist der Rasen, ich weiß, alle haben ja auch nicht die gleichen Maße, alle Grüns. Und weißt, wo die Kabinen stehen, weißt, wie du da nach Hause kommst, alles klar, und hast natürlich ein bisschen ein Gefühl dafür, hast keine Reisestrapazen mit Sicherheit, aber im Grunde genommen, ja, es fehlt schon was, klar. Also für den Zuschauer zu Hause nicht, weil ja EA Sports ein bisschen hilft.
Ja, das ist tatsächlich auch noch was, über das wir reden müssen. Also das kannst du jetzt nochmal aus anderer Sicht, also die meisten, wahrscheinlich alle, die jetzt hier zuhören, haben es ja nur passiv mitbekommen, aber du hast es ja sozusagen aktiv mitbekommen und musstest ja damit irgendwie umgehen auch. Also,
Ja, es ist, also es war schon ehrlich gesagt wild, weil also da kann unsere, es wurde von der Premier League so angeboten, dementsprechend, das wird halt dann, ich hatte zum Beispiel das erste Spiel, bin beim ersten Mal so ein bisschen erschrocken, weil ich mir dachte so, okay, machen die das jetzt wirklich auch im Stadion? Ja, scheinbar machen sie es auch im Stadion, okay, krass, ich dachte, es würde nur quasi als Tonoption angeboten werden, das war nicht der Fall, sondern es wurde auch teilweise im Stadion eingespielt, da bin ich schon ein bisschen erschrocken am Anfang. Ich hatte damit kein Problem, ehrlich gesagt, weil ich während einem Live-Spiel ja sowieso auf dem iPad bin, auf dem Laptop bin, verschiedene Seiten anschaue, verschiedene Dateien, die ich offen habe, dann schaust du das Spiel an, bla bla bla. Das ist einfach nur die fünfte Ebene, auf der du unterwegs bist. Ich brauche da jetzt keinen Ton, mich stört das nicht. Hört sich jetzt dumm an, aber wir haben schon so viele Spiele gemacht, auch mit, da manchmal hast du einen Engländer noch drauf, der spricht, manchmal ist dein Ablaufredakteur, der noch mit dir spricht. Also ich bin es mittlerweile gewohnt, auf fünf Ebenen irgendwo Ton zu haben, deswegen mich hat es jetzt nicht groß gestört. Wo es dann komisch wird, ist, wenn der Ball in Torrichtung geht und der Regisseur dann einfach mal glaubt, der Ball geht rein und ein Jubel so mehr oder minder aufzieht. Dann wird es schon so, dass du dir denkst, okay, geht jetzt rein, oder was? Wieso weiß der mehr als ich? Und dann schaust du da hin und denkst dir, okay, nee, der war eigentlich nicht drin, der war nicht mal annähernd irgendwie in die Richtung. Und das alles natürlich mit 2 Sekunden Versatz, weil da jemand sitzt, der das macht. Das fand ich komisch. Ich weiß aber auch von Kollegen, ich werde keine Namen nennen, die riesengroße Probleme hatte damit und die einfach gesagt haben, dann auch zur Tonregie bei uns, bitte nehmt das runter, weil es macht mich wahnsinnig. Ich finde, das ist total fake, es hört sich einfach nicht organisch an und macht mich eher wahnsinnig. Ich persönlich hatte kein Problem, finde, dass ja, also dass es einen Testspielcharakter irgendwo hat, so von den äußeren ja, Merkmalen, ist sowieso so. Und wenn dann wenigstens ein bisschen Ton ist, hat es mich jetzt nicht gestört. Aber ich hatte dann gestern zum Beispiel das nicht drauf, da war es ganz leise und hatte dann auch weniger. Also mich hat es nicht gestört, so oder so. Aber ich bin da wahrscheinlich auch unkompliziert.
Die Sache ist die, und also grundsätzlich, glaube ich, muss man mal sagen, das hat ja inzwischen jeder Sender, der die Bundesliga übertragen hatte, hat ja die Option angeboten, dass du quasi ein künstlich erstelltes Tonfeed bekommst, wo dann eben eingespielt wird von meistens von irgendwelchen Audio, ja, wie auch immer, Operatoren, man das nennen will, die dann von der EVS sozusagen parallel eine Tonspur eingespielt haben. Das aber
von anderen Spielen,
zwar von anderen Spielen, genau, einfach ja, ja, eine generisch aufgenommene Atmosphäre, die dann halt hier oder da gemessen am Spiel verändert werden muss. Bei uns waren es 2 Leute, die für ein Spiel dafür verantwortlich waren, die das gemacht hatten. Und man muss schon dazu sagen, erstmal vorne weggeschickt, wer das braucht, der soll das gerne schauen. Völlig egal, ob man auch Ton ausmacht, das kann ja jeder entscheiden für sich, genau, wie er will. Aber was ich an der Premier League-Version besser finde, ich finde sie nicht gut, das sage ich gleich mal vorneweg, aber was ich an der Premier League-Version besser finde, ist, diese Version, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, Bundesliga, das ist ja sozusagen eine in dem Fall audiovirtuelle Realität. Also das heißt, da wird was dazu gedichtet, was da nicht ist. Und in der Premier League, wie du es eben gesagt hast, das wird auch im Stadion eingespielt, dann ist das die Wirklichkeit, die du überträgst. Und das finde ich schon mal besser. Weil, und ich zitiere Christian Bruns vom Power Wrestling Podcast, den Kommentar dazu fand ich sehr, sehr gut. Ein bisschen suffisant natürlich, um mit einem Augenzwinkern zu sehen. Und die Leute haben ohnehin schon genügend Probleme, rauszufinden, was im Internet stimmt und was nicht. Und wenn das auch noch mit dazu kommt und da eine gewisse, nicht ganz echte Realität mit eingebunden ist, dann glaubt man wieder dran. Und am Ende war wieder irgendwie, weiß ich nicht, wer daran schuld, dass da eine Atmosphäre eingespielt worden ist oder da mal irgendwie ein Zwischenruf dabei war. Ich brauch's nicht. Ich glaube, dass alle vernünftigen Fans sich so weit dran gewohnt haben und auch die Spieler, glaube ich, die das unterm Strich irgendwie sowieso auch wahrscheinlich komisch finden oder ausblenden. Ja. Kann man ja mal demnächst mal nachfragen, wie das aussieht. Ja, aber ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber so hat man sich halt nun mal entschieden und damit lebe ich dann auch. Es ist jetzt weder, wie du sagst, weder noch.
Ja, vor allem, also gab ja dann viele Tweets auch, die gesagt haben, so quasi, oh, da merkt man erstmal, was einem fehlt und Fußball ohne Fans ist und so. Ja, das ist ja alles richtig. Also ich sehe auch lieber Fußball mit Fans. Also wer von uns sieht das nicht lieber? Das ist ja klar. Du hast da einfach Atmosphäre, du hast natürlich Emotionen. Das alles hilft der Übertragung, hilft deinem Fußballgenuss zu Hause auf der Couch natürlich enorm. Aber am Ende des Tages, jetzt kommt wieder mein schönes geflügeltes Wort oder mein schöner geflügelter Begriff, geht es doch darum, dass du Fußball schaust und mir geht es um den Sport und nicht darum, ob das, also in erster Linie, ja, wenn, natürlich macht es mir mehr Spaß, wenn, aber Ja, wie heißt es immer schön? Besser widerlich als wieder nicht. Also es ist, ich schaue lieber Fußball, als dass ich dann ohne Fans. Das ist nicht mein Ding. Also einfach dann zu sagen, dann schalte ich ab, das werde ich nicht verstehen. Also ich will den Sport sehen und hatte gestern trotzdem meinen Spaß an den Spielen oder vorgestern oder am Mittwoch, weil es einfach, ja, du siehst endlich wieder Fußball und darum geht's mir. Und ob dann Fans dabei sind, macht's natürlich schöner, ist klar. Eine Torte oben mit einem Sahnehäubchen ist schöner als ohne. Es sieht auch besser aus, ist absolut klar, schmeckt wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Aber wenn du Hunger hast, ja, dann ziehst du dir halt auch die Torte ohne Sahnehaube rein. Alles gut. Und ich habe sehr, sehr viel Hunger.
Generell sind wir ja davon ausgegangen durchaus, dass vielleicht ein bisschen mehr Zufallsfaktor mit drin ist oder dass eben gewisse Dinge außer Kraft gesetzt werden, wie eben beispielsweise Heimvorteil. Da mag es ja auch nochmal Standorte geben, an denen das extremer ist als auf anderen. Das ist, glaube ich, auch klar. Und trotzdem, wenn man jetzt die Ergebnisse einmal durchguckt, die ganz, ganz, ganz große Überraschung ist eigentlich gar nicht dabei. Also mal ausgeklammert vielleicht Arsenal, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Das hätte man sich vielleicht irgendwie anders vorgestellt. Aber alles in allem sind die Ergebnisse halbwegs vorhersehbar gewesen und jetzt nicht ins Extrem gefallen, was ja auch schon mal im Vergleich zu den meisten anderen Ligen echt schon mal erstaunlich ist. Weil da hat es die schon gegeben, diese Ausreißergebnisse, von denen du gedacht hast, nee, das kann so nicht zustande kommen.
Ja, genau. Also das war schon so. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass alle Mannschaften sich so ein bisschen schwer getan haben, irgendwie groß, ja, zu rollen. Das hat man irgendwie so das Gefühl, dass irgendwie keiner so die große, ja, Offensivkraft irgendwie aufbringen konnte. Aber im Grunde genommen, ja, ist es so. Also es war schon eigentlich jetzt nicht die große Überraschung dabei, wie gesagt, außer im Arsenal. Ja, das muss man schon sagen. Aber ansonsten Newcastle, ich habe zum Beispiel Newcastle gegen Sheffield gestern gemacht, da kannst du es dir erklären, weil es war einfach eine gelb-rote Karte und dann brechen die halt zusammen, das muss man auch sagen. Aber ansonsten ist es eigentlich ausgeblieben, ist ja fast schon eine kleine Sensation, dass Liverpool nicht gewonnen hat zum Beispiel. Ich meine, das würde ja schon hierzulande fast als Sensation gesehen.
Ja, also, ja.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich glaube, das konnte man Ancelotti schon zutrauen, dass er da ein bisschen zu spät war. Salah war 90 Minuten auf der Bank. Ich glaube, auch Liverpool ist eben auch ein Team, das schon auch ein bisschen vom Flow gelebt hat irgendwo oder von der, soll man sagen, einfach von den guten Ergebnissen auch, also wirklich im wahrsten Sinne beflügelt war und trotzdem.
Ja, ein rollender Zug ist immer schwerer als ein startender Zug. Also ich glaube, dass das ja auch so ist. Liverpool hatte einfach einen Lauf, muss man sagen, und hatten natürlich psychologische Vorteile dadurch. Und das merkt man ja auch. Mannschaften, die einen Lauf hatten, sind natürlich so ein bisschen gebremst worden. Dagegen muss man auch sagen, Mannschaften, die unten drin waren, haben natürlich jetzt die Möglichkeit, wieder vielleicht psychologisch sich aus dem ein oder anderen Tal rauszuziehen. Das hat David Moyes eben zum Beispiel auch gesagt. Es ist einfach wie eine neue Saison irgendwo gefühlt. Ja, die wird noch woanders reingerechnet und es ist noch nicht keine neue Saison in dem Sinne. Aber er meinte, so ein Turniercharakter hat schon so ein eigener Pokal irgendwie, meinte er. Und dementsprechend glaube ich schon, dass du da schon was rausziehen kannst. Ich glaube, dass, stellen wir uns mal vor, du hast am Mittwoch verloren 0-3 gegen Brighton. Du bist West Ham, hast 0-3 verloren und spielst am Samstag wieder. Ich glaube nicht, dass du mit breiter Brust ins Stadion einläufst. Erstens, du bist fertig. Ich glaube nicht, dass du rausgehst und sagst, boah, wir haben es aber drauf. Dagegen, was kümmert dich denn deine Niederlage von vor 3 Monaten? Also die kümmert dich psychologisch mit Sicherheit nicht mehr. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass da schon ein kleiner Unterschied ist und eine kleine Annäherung. Und dann halt einfach, ja, das ist halt die große Frage. In einer normalen Vorbereitungswelt, ja, einem normalen Saisonanfang, bereiten sich alle auf dasselbe Datum vor und alle sollten am, wann war es, 10. August, 14. August, 15. irgend sowas, sollten alle fit sein, alle bei 100%. Und die meisten Trainer kriegen das ja logischerweise auch hin, machen sie ja lang genug. Und das ist halt, glaube ich, die Schwierigkeit gewesen. Der eine hat vielleicht ein paar Ausfälle mehr, kann nicht gleich, dann weißt du nicht genau, wann geht's los. Der eine schätzt ein, es geht am 17. Juni weiter, der andere am 13. Juni, der andere am 25. Juni. Da kann jede Woche dir 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10% bringen oder eben auch nicht.
Lass uns vielleicht mal ganz kurz versuchen, den ganz großen Gewinner stelle ich noch nicht fest, aber zumindest mal drauf zu gucken, wer oder wo hat sich was getan. Gibt es Verlierer? Da würde ich schon eher ein paar Mal ja sagen. Also können wir vorweg schicken, schon ganz unten. Also unter dem Strich hat sich nichts verändert, aber West Ham hat einmal gezeigt, glaube ich, oder zweimal, dass das wird ein extremes Unterfangen. Ich habe ehrlich gesagt immer noch, passend zu dem, was ich auch schon in der Vorschau des Three Starts gesagt habe, mein Gefühl, offensiv ist es nichts. Es ist einfach
bei?
Bei West Ham. Ja. Es ist einfach nichts. Es ist einfach gar nichts.
Ja, also ich habe das Spiel ja auch kommentiert. Also das war für mich auch, das war einfach wirklich gar nichts. Also ich verstehe es auch nicht. Hinten haben sie es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Aber nach vorne ist es einfach wirklich, also das ist auch, ich habe mich sehr damit beschäftigt, mit den statistischen Werten des Teams. Die sind eigentlich in allen statistischen Werten irgendwo im unteren Mittelfeld. Also es ist nicht irgendwie ganz katastrophal, aber auch nicht irgendwie im unteren Mittelfeld halt, ja. Und das sagt halt auch was über dich aus. Also wenn du mir sagst, was ist denn die Stärke dieser Mannschaft, fällt mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt, auf Anhieb. Die haben vielleicht ein paar nette Fußballer drin, vom Namen her, okay. Wenn du mir jetzt aber sagst, was ist die Schwäche der Mannschaft, glaube ich, wird es auch schwierig, weil sie sind eigentlich defensiv gar nicht so schlimm, weil sie schießen, sie sind auch offensiv gar nicht so schlimm, schießen, glaube ich, 1,4 Tore im Schnitt, glaube ich, unter David Moyes, aber kassieren hat 1,8. Also das heißt, du hast halt immer irgendwie so ein Problem. Aber sieht ja zunächst erstmal gut aus. Wenn, dann ist es die Defensive. Aber wenn du dir die anschaust, ist die eigentlich auch gar nicht so schlecht. Die haben mit Declan Rice gespielt, da hinten drin, mit Diop gespielt, mit dem jungen Ngakia, mit links da hinten raus mit Cresswell. Das ist ja eigentlich eine gute Viererkette eigentlich, wenn du es dir mal so überlegst. Also ja. Declan Rice hat auch sehr gut gespielt. Eigentlich sieht es ja ordentlich aus. Auch das Mittelfeld ist ordentlich besetzt. So. Aber und das war auch von den Werten her okay. Aber dann sind halt zwei Böcke drinnen, wo du einfach zweimal unkonzentriert bist und kassierst zwei Tore. Dann, ja, dann ist es halt nun mal so. Also in der Premier League zweimal unkonzentriert zu sein, ist meistens halt auch dann zwei Gegentore.
Ja, und es ist halt schon also den Schwachpunkt, ich will mir jetzt, es soll jetzt gar nicht so klingen, als habe ich was gegen David Moyes oder so, aber die Anlage ist,
ja, ja.
Wow.
Also genau.
Das ist also schon echt wenig mit diesen Spielern, das ist schon wirklich, ja, sehr, sehr wenig.
Die ihm jetzt auch nicht unbedingt helfen, das muss man auch sagen.
Ja, aber
also ein Philippe Anderson, muss ich sagen, der hat zum Beispiel, also das, wenn du mir gesagt hättest, das ist ein Freundschaftsspiel,
das ist ja generell dessen ein Problem, gesagt, dass, dass du ja den, glaube ich, nochmal dreifach und vierfach einladen musst, um mal irgendwann mal Flamme zu fangen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war letztes Jahr, glaube ich, irgendwann um die, muss auch so im Januar gewesen sein, oder Dezember, Januar, wo er mal wirklich eine Phase hatte mit 6, 7 Spielen am Stück, wo du gemerkt hast, der hätte von den Anlagen her, ja, das Zeug dazu, einer der Besten zu sein auf der Position. Aber alles in allem läuft er da schon sehr unmotiviert rum.
Ja,
trotzdem, es tut mir leid, irgendwann als leitender Angestellter, Wenn du, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du die letzten 3, 4, 5 Vereine derart in den Sand gecoacht hast, dann musst du irgendwann auch mal zur Verantwortung gezogen werden. Und das sieht halt schon irgendwie im Negativen nach der Handschrift von David Moyes aus.
Aber Declan Rice mal wieder in der Innenverteidigung gespielt. Das erste Mal, glaube ich, seit März 18. Haben ja auch viele in England gefordert. Das hieß es eben, er sei dort einer der Besten. Und im Mittelfeld nur ein besserer Eric Dyer, der die Bälle querschiebt und einfach seinen Körper reinstellt. Er hat es gut gemacht in der Innenverteidigung, glaube ich, kann das auch und kann dort der Mannschaft auch helfen, aber ja, er alleine kann es dann auch nicht machen, wenn dann einfach sonst ansonsten einfach, ja, frei zum Schuss gekommen werden darf.
Villa mit einem Punkt aus 2 Spielen, einmal gegen Sheffield, einmal gegen Chelsea, das war noch irgendwie so vielleicht eingepreist.
Aber gegen Chelsea geführt halt, ja, das ist ja natürlich.
Zur Pause sogar. Dann hast du Bournemouth, die verloren haben, zu Hause und auch echt nicht gut ausgesehen haben. Ja. Also generell erschreckend schwache Entwicklung.
Also unten hat sich eigentlich wenig getan, bis auf Brighton, die Arsenal geschlagen haben und damit so der erste kleine Gewinner sind.
Ja.
Die dürften da unten fast raus sein, 5 Punkte Abstand, also klar, noch ist nichts vorbei, aber das ist, sieht halt, ist ja zumindest ein Punkt, glaube ich, oder 3 Punkte, mit denen sie jetzt nicht unbedingt gerechnet hätten und ich auch nicht.
Southampton ist, wie wir gesagt haben, noch ein Dreier davon entfernt, wirklich sicher zu sein, auch wenn es rechnerisch noch nicht so aussieht, ja, aber das ist der Fall. Also die haben diesbezüglich schon mal gewonnen. Newcastle, glaube ich, kann man auch nochmal, das ist so der einzig in der Höhe vor allen Dingen etwas überraschende, ja, Sieg, den es gegeben hat an dem Wochenende.
Kann man halt auch erklären, ja. Also die haben, es war ein Spiel auf, ich habe es ja, ich wiederhole mich, Redundanz, das alte Thema. Die haben wirklich, also ordentlich gespielt. Es war bis zu dem Zeitpunkt ein Spiel auf Augenhöhe. In der 50. Minute sieht Egan gelb-rot nach, ja, mehr oder minder einer, ja, wie nennt man es, Notbremse. War halt noch so weit, dass es einfach bei Gelb blieb. Und Basham lief auch noch rein. Insofern alles okay, also richtige Entscheidung. Aber waren dann halt einer weniger, weil er in der 31. glaube ich, schon gelb hatte. Ja, dann bist du einer weniger. Und dann ist natürlich das, was passiert dann. Ja, dann, ich glaube, ein paar Minuten später, 4 oder 5 Minuten später, treffen die zum 1-0. Und dann ist eben das, was dann immer gesagt wird. Also ich habe mir haben auch viele angeschrieben, die dann gesagt haben, dann bricht bei Sheffield alles ein. Was haben die denn für ein Abwehrverhalten? Wer sich in dieser Saison Abwehrverhalten erklären lassen möchte, schaut sich bitte ein paar Spiele von Sheffield an. Wie die es machen, was die machen, wer wie, wann, wo sich einsetzt. Auch was du machst, wenn du fußballerisch unterlegen bist und trotzdem immer wieder Zweikämpfe führen musst. Wenn du auch mal einen Fehler machst, wie du hinterherläufst, dass du eigentlich immer Einsatz hast. Das ist absolut Paradebeispiel. Das hat damals hat nicht funktioniert. Und jeder von uns, der Fußball gespielt hat, weiß, wenn du in Unterzahl ein Gegentor kassierst, ist es very likely, dass du das zweite noch kriegst und das dritte vielleicht auch noch, weil du dir denkst, ach, heute ist doch eh schon wurscht. Also moralisch war die Mannschaft einfach nicht mehr Sheffield, sondern es war einfach dann normales Fußball, einfach ja eben nicht mehr die Defensivmannschaft, die sie normalerweise sind. Nochmal zweitbeste Abwehr der Liga davor gewesen. Also da dann über schlechtes Abwehr zu verhalten, das ist zu erklären, kannst verlieren, alles gut.
Das Gute ist, dass um sie herum recht wenig passiert ist. United hat nur einen Punkt geholt, gut Wolverhampton. Bei Tottenham ist relativ wenig. Jetzt kommt halt noch Crystal Palace von hinten. Die haben inzwischen den FC Arsenal überholt. Mhm. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Burnley noch ein Spiel weniger als Arsenal. Bedeutet, kann auch durchaus sein, dass Burnley Arsenal noch einholt. Dann wäre Arsenal Elfter. Ich glaube, ganz unverhohlen, man kann bei Arsenal sagen, die leicht positive Tendenz, die wir hatten letzte Woche, davon ist jetzt nicht so viel übrig geblieben. Auch da muss man einschätzen, einmal war es Manchester City, die sicherlich ausgeruht und zum Teil gesundet sind. Ja, und zum anderen war es dann halt Brighton und das war schon sau wenig. Dazu kommen ja noch zwei, drei andere Dinge, die dann irgendwie Welle schlagen aktuell.
Ja, David Lewis, ich meine, das habt ihr ja auch alle mit Sicherheit mitbekommen. Ich glaube, Elfmeter verschuldet, rote Karte, noch einen katastrophalen Fehler. Also, Nach Einwechslung überhaupt erstmal, sich dann aber hinzustellen und sich zu entschuldigen, da dachte ich mir auch, okay, also das Interview war witzig, er hatte echt Eier, sich da zu entschuldigen, aber also...
Die hat er im Übrigen immer gehabt, die
war absolut
vor Ort auch bei der Geschichte mit Kepa, als der sie nicht auswechseln lassen wollte und das dann irgendwie ein Riesenthema war. Der Einzige, der tatsächlich rauskam und gesprochen hat, war wirklich David Lewis. Ich glaube manchmal auch zum Eigenzweck irgendwo und insbesondere auch ganz gerne mit den portugiesischsprachigen Kollegen, aber alles in allem, die hat er schon. Aber der muss ja, also offenbar ist da was vorgefallen, dass der im Grunde gar nicht in den Planungen war. Und auch wenn man den Blick bei Einwechslung sieht, der ist ja glaube ich auch in diversen Memes rumgegangen, ich glaube, dass dieses Kapitel zu Ende geht, ist
klar. Er hat ja, das war ja der Grund, glaube ich. Er hat ja gesagt, dass er sich selbst einfach zu spät über seine Zukunft klar geworden ist und hätte da einfach viel früher mehr entscheiden müssen oder entscheiden müssen, bleibt er oder bleibt er nicht. Dementsprechend quasi einfach dann auch gesagt hat, das war der Fehler von ihm, dass er da einfach zu spät sich klar geworden ist, was er machen will oder was er nicht. Ich glaube auch, dass er, also ich glaube nicht, dass er bleiben wird, bin ich mir ziemlich sicher. Also das nach diesem Spiel gleich fünfmal nicht, bin ich mir fast sicher.
Dazu kommt, jetzt mal, also du hast 0 Punkte aus 2 Spielen. Dazu kommt, Bernd Leno hat sich schwer verletzt. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht die Diagnose, aber ich glaube, wer diese Bilder hat sehen müssen, und das ist ja leider dann des Öfteren auch nochmal per Standbild nach draußen getragen worden. Die übertragenden Kollegen von BT haben sich dagegen entschieden, das zu zeigen, so wie sie es auch gehört.
Aber Verdacht auf Kreuzbandriss heißt es.
Ja. Also Saisonende eh klar. Und wahrscheinlich auch, also den werden wir vermutlich bis wahrscheinlich Februar nicht mehr sehen, würde ich jetzt mal denken. Vielleicht irgendwie rund um Weihnachten noch. Natürlich super bitter für ihn jetzt persönlich. Arsenal mal rausgestrichen, aber für ihn persönlich ist natürlich saubitter.
Ja, vor allem im Spiel 1, ja klar. Also ich muss echt sagen, da haben wir gestern ja auch drüber gesprochen. Ich finde es dann auch schwierig, das so zu zeigen, ehrlich gesagt, weil, also, wenn du der Kommentator bist, ja, dann hast du immer das Gefühl, jetzt zeigen die das noch fünfmal. Und ich habe dann teilweise echt immer Scham, weil ich mir denke, dessen Familie sitzt dort, vielleicht seine Freunde sitzen dort, aber du als Zuschauer denkst dir ja auch, boah, das tut echt weh. Und also ich bin da echt immer froh, wenn dann eben zum Beispiel BT sagt, nee, wir entscheiden uns dagegen, wir zeigen das nicht 5-mal. Das hat irgendwo dann, glaube ich, auch was so ein bisschen, ja, also bei einem Unfall schaut man einfach nicht zu, sondern man geht weiter. Und das ist es, glaube ich. Und auch, ich habe es dann oft auch online gesehen, dass Leute eben das Portal das gepostet haben. Also ich war da immer kein Freund davon, ehrlich gesagt, weil ich persönlich will jetzt auch nicht von mir ein Bild sehen, wie ich mit offenem Knie irgendwo liege oder so. Oder
nutzt auch niemandem
was. Auch kein was.
Also schwere Knieverletzung.
Dokumentationszwecke.
Genau,
schwere Knieverletzung ist eine Überschrift, die ich speichere und sage, oh, tut mir leid, und dann war es das für mich auch. Aber ich bin jetzt da keiner, der sagt, ich muss mir dieses Video, ich habe zum Beispiel das Video nicht angeschaut danach. Ich habe gehört, schwere Knieverletzung, ich schaue mir dieses Video nicht an, weil ich weiß, er ist umgeknickt, ich weiß, da war eine Fehlbelastung auf dem Knie, das ist so weggeknickt, okay, ich sehe das und ich muss mir das nicht nochmal anschauen, also ich bin jetzt nicht so sadistisch veranlagt, dass ich mir jetzt irgendwie denke, okay, oder masochistisch nochmal, dass ich jetzt irgendwie sage, wow, krass, ich finde das geil, ich muss jetzt ein kaputtes Knie sehen, nein, danke. Gute Besserung an Bernd Leno, es tut mir auch leid für Bernd Leno, es tut mir leid für Arsenal, aber das ist alles, was ich dazu sagen will und auch hören muss, ehrlich gesagt, sehen brauche ich es gar nicht.
Nee, geht mir ganz genauso, auch von mir gute Besserung. Ja, Arsenal wird jetzt, also das ist vielleicht für Martinez eine gute Chance, von dem ich schon noch denke, dass wir was sehen werden, auch weil ich ihn für ganz gut halte. Das ist vielleicht so dann dieser ja, bescheuerte halbwegs Segen da in so einer ganz fiesen Zeit eigentlich. Ja, bei Arsenal muss man, glaube ich, immer noch weiter abwarten. Die Saison wird auch nur darum gehen, einfach sich weiter zu entwickeln. Ich glaube, das Ergebnis ist wirklich völlig in den Hintergrund erstmal geraten, auch wenn natürlich prinzipiell noch nichts raus ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Verlierer, diesmal persönlicher Art, glaube ich, der wirklich gerade extrem rauf und runter geht in allen auf allen englischen Seiten. David De Gea hat mal wieder gepatzt. Das ist ja schon... Also dieser Abstieg in Anführungszeichen von einem, der wirklich vor eineinhalb, vielleicht zwei Jahren absolute Monsterklasse war, hin zu einem, der inzwischen fast ein Sicherheitsrisiko geworden ist, das erstaunt mich schon sehr, muss ich sagen.
Also Sicherheitsrisiko, ich dachte, du sprichst über Roy Keane. Roy Keane hat sich bei den englischen Kollegen irgendwie in der Halbzeit geäußert, er würde ihn ganz gerne verprügeln und ihn auf den Platz laufen und ihn schlagen. I want to fight him, glaube ich, war es. Ja, das ist natürlich...
Er würde ihn, glaube ich, in der Kabine eben so eine reinhauen, wenn er sein Mannschaftskollege wäre, glaube ich, so der Tenor. Aber das haben wir auch schon immer wieder gesagt, es gibt halt diese Experten, die dafür bezahlt werden in England, und Keane ist sich da, glaube ich, schon seiner Marke bewusst,
ja,
die halt wissen, dass... ja, ich weiß nicht, wenn du halt kontrovers bist oder wenn du irgendwie einfach ein Assi bist, dann
aber ist er der am meisten überschätzte Torhüter, das hat er gesagt.
Nee, also ich glaube, inzwischen schätzt den jeder komplett richtig ein. Der hatte wirklich zweieinhalb, drei Jahre lang, der ist ja jetzt irgendwie, weiß ich nicht, viermal in Folge oder so Spieler des Jahres geworden bei United, das ist auch völlig zu Recht. Aber ich glaube, dass sich in dieser Saison einiges korrigiert hat diesbezüglich, und ich weiß jetzt nicht, wer den noch überschätzen sollte. Also gemessen am Gehalt und so kann man natürlich dahin gehen, dass man das sagt, weil er natürlich unheimlich viel Geld verdient und jahrelang ja Real Madrids Transferziel ist, und das ist im Moment nicht wert. Das ist ja so, aus welchen Gründen auch immer. Also das ist ja das, was ich mich da frage. Das hat ja, in dem Sinne kann das ja keine sportlichen Gründe haben. Da kann ja auf einmal eine Wurst sein. Da muss ja schon irgendwie irgendwas Persönliches vorliegen. Irgendetwas... weiß ich nicht, das ihn aus der Bahn wirft oder seine Konzentration, sein Flow stoppt oder so. Also Helge Peier hat mir das mal anhand des Beispiels Ter Stegen gegen Neuer erklärt, dass einfach im Grunde jede einzelne Bewegung noch zu etwas gemacht wird. Und er hat mir gesagt, das Ding ist, du hast als Torhüter so einen gewissen Flow. Die Bewegungen laufen einfach so für sich und es geht immer weiter. Und wenn du irgendwann weißt, du stehst voll im Blickpunkt, weil du hast... Jeder Fehler wird von der Presse rauf und runter zerrissen und es geht immer darum, hat Neuer gerade die Nase vorne, Ter Stegen, dann bremst es ein bisschen das Selbstverständnis, du fängst an nachzudenken und fängst an schlechter zu werden, und dann gibt es eigentlich nur Verlierer in dieser ganzen Geschichte, und ähnlich muss es bei De Gea ja auch irgendwo sein, weil der kann ja nicht plötzlich einfach scheiße sein, und ich gehe auch nicht so weit, auch das habe ich schon gelesen, dass er zwischenzeitlich zu stark bewertet wurde, nein, der war teilweise einfach Wahnsinn. Der war zum Teil einfach ein überragender Torhüter, und da muss halt irgendwas passiert sein. Tut mir irgendwie für ihn persönlich leid, dass das jetzt so schnell sich so entwickelt hat, aber momentan ist er einfach nicht einer der besten 3, 4, 5 Torhüter der Premier League. Da gibt es andere im Moment.
Ja, sehe ich genauso. Vor allem, ja, also seine Abwehrwerte sind jetzt auch nicht so katastrophal, und man muss eins sagen, das habe ich dann auch eben getwittert, man darf ja auch nicht vergessen, also die Abwehr von Manchester United hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert zuletzt. Also insofern, du kriegst halt auch mal einen aufs Tor, wo du einfach sagen musst...
Es sind ja diese einzelnen Aussetzer, die er hat, wo du denkst, das ist ihm nicht passiert früher. Oder
ja, das genau.
Ist ganz zu Beginn
das mal ist halt passiert. Das,
ja, genau.
Ja, genau.
Da war er also drüber weg.
Bei den Saves sehe ich gerade irgendwo im Mittelfeld der Liga. Ich glaube auch bei der Abwehrquote ist er, glaube ich, auch irgendwo im Mittelfeld. Also er ist jetzt auch nicht irgendwie so katastrophal, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, Wahnsinn oder das ist so schlimm. Oder also insofern, ja, also ich finde es jetzt nicht so katastrophal, dass man jetzt irgendwie sagen müsste. bei Roy Keane kommt er dazu, er hat eine Vergangenheit bei Manchester United, glaube ich, er wäre ganz gern da irgendwie was, erstens. Zweitens, ich glaube, dem tut es einfach auch weh, wenn sein Team verliert, ja, also das ist, glaube ich, mit Sicherheit denen verbunden und ich glaube, dass das der Grund sein wird, warum der da einfach so reagiert. Also ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass da jetzt irgendwie das große Problem war.
Weil er auch dafür bezahlt wird, ein Asi zu sein, das ist er ja, also der ist an sich der Stasi.
Ja, genau. Dafür wurde bezahlt, ja, genau. Ich sehe jetzt gerade, aber was die Fehler betrifft, die zum Tor geführt haben, hat er 3. Das ist auf Rang 2 der Liga, zusammen mit Jan Bednarek, Pickford und Ederson. Nur Dubravka hat mehr. Und das ist eben auch dann, das ist nämlich dann auch, muss man auch sagen, das Narrativ. Dubravka ist Dubravka. Daher sagen alle, einer der besten Torhüter der Premier League. Ist er auch, mit Sicherheit. Also der macht das sehr, sehr gut. Aber also den packt man halt anders an. Bei De Gea weiß man, was verdient er im Monat?
Sehr viel.
Und Manchester United kommt dazu und Real und dann kommen natürlich diese ganzen fetten Überschriften und dann verkauft sich's besser zu sagen, der ist eine Wurst, als dass man einfach sagt, ja, es hat David De Gea, der macht mal einen Fehler. Also ich, das habe ich schon mal gesagt, ich verstehe einfach diese Ups and Downs nicht. Warum ist jemand, der alles rausholt, immer gleich der Beste aller Zeiten und jemand, der einen Fehler macht, immer kann nicht mal seine Schuhe zusammenbinden oder seinen Namen schreiben? Das verstehe ich nicht.
Also, ja, wobei ich,
war ein also Fehler, okay.
Aber man muss schon sagen, in dem Fall, glaube ich, ist es schon fair, über ihn zu diskutieren.
Ja, aber nicht der überbewerteste Torhüter der Welt und ihn schlagen und sowas. Zu sagen, er hat einen Fehler gemacht und was macht er momentan nicht gut? Ja, das bin ich der Erste, das ist mein Job. Aber nicht zu sagen, Vollidiot oder so, das geht mir zu weit.
Ja.
Das ist eben der Punkt.
Auf alle Fälle, also am Ende ging es noch 1-1 aus Tottenham auch. Das Spiel, so wie wir es gesagt haben, das Spiel eines Teams aus der zweiten Tabellenhälfte.
Ngolo Kanté hat zum Beispiel nur zwei Fehler auch schon, die zum Tor geführt haben. Hier nur einen mehr, in Anführungszeichen. Und über den wir sagen alle, das ist der beste ever, was die Sechs betrifft. Also das sind manchmal so Werte, wo du einfach sagst, ey, so schlimm ist es gar nicht. Er spielt keine überragende Saison. Die hatte er halt lange. Das ist eine überdurchschnittliche Saison, wie auch immer. Aber da jetzt durchzudrehen, also... Ja, und David Luiz hat übrigens genauso viele Fehler, die zum Tor geführt haben, wie Ngolo Kanté.
Ja, wobei, hat schon auch ein paar. Ja. Also, nochmal, ich sag schon nochmal deutlich, ich kann mit der Kritik von
Absolut. Oder
Andrea muss man im Moment
musst du ja
schon einhergehen.
Das ist schon so. Zumal du ja auch wissen musst, also ich meine, die Geschichte ist ja nicht David De Gea, sondern, also ja, natürlich, aber es geht ja weiter. Du hast parallel einen, der bei Manchester United auf der Payroll steht, nämlich Dean Henderson, der überragend gespielt hat unter der Woche und der am Wochenende jetzt eigentlich auch wieder, naja, gut, 3 Gegentore kassiert, aber waren nicht seine Probleme, ehrlich gesagt, das war eher so ein solche Abwehrfehler. Also du hast ja jemanden, der eigentlich sagt, ich setze mich mit Sicherheit nicht nächstes Jahr bei Manchester United auf die Bank. Jetzt hast du dir eine Frage zu beantworten. Ja. Was machst du? Sagst du, ich lasse dich hier gehen? Wer will den? Wer nimmt seinen Vertrag? Will er weg? Nimmt er das alles an? Oder sagst du, ich leihe Henderson nochmal her? Da sagt der vielleicht, das will ich aber nicht. Da gehe ich lieber zu Chelsea, weil die bieten mir das und das. Also das ist ja, das kommt noch dazu, glaube ich. Das ist eben die Thematik, die dann irgendwann mal aufgelöst werden muss im
Sommer. Ja, ich bin jetzt auch nicht voll überzeugt. Das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle, als wir Henderson gegen Pickford diskutiert haben.
Klar.
Ich bin jetzt auch nicht voll überzeugt von Dean Henderson. Also da ist schon noch die Jury ist noch da draußen unterwegs, um ihn über ihn zu richten.
Aber absolut.
Ich finde schon, dass bei De Gea da ist was passiert. Da ist ein Knacks da und es würde mich sehr interessieren, woher der kommt. Vielleicht liegt es auch wirklich Knacks für Knacks für Knacks. Also den haben wir so aufgebaut, aber dass man ihn kritisiert, ist glaube ich nur zu Recht.
Absolut.
So.
Also dafür sind wir da.
Und wie gesagt, Tottenham hat ja dann am Ende 1-1 geholt. Ja, glaube ich, ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwie ein Team, das nicht in die erste Tabellenhälfte gehört, wenn du mal so siehst, wie sie spielen. Soweit jetzt der Spieltag in der Revue. Auch da, ich glaube, wir neigen jetzt auch nicht dazu, überzureagieren. Das muss man jetzt alles genau im Auge behalten, wie sich alles entwickeln wird. Bei einigen Teams oder bei vielen an der Zahl waren es ja schon 2 Spiele. Bei einigen fehlt sogar noch eines, eben bei City und Burnley fehlt sogar noch ein zweites Spiel, das wir dann eben mit dazu untersuchen können. Das werden wir natürlich in den kommenden Wochen sicherlich immer wieder tun. Müssen nochmal ganz kurz oder eigentlich nicht, wir bleiben schon in der Aktualität, aber wir gehen ein wenig runter vom Rasen, weil 2 deutsche Spieler inzwischen, ja, der eine bei ihm ist noch nicht sicher, beim anderen ist es jetzt inzwischen sicher seit unserer letzten Aufnahme, nämlich ist klar geworden, dass Timo Werner, wie besprochen, zum FC Chelsea wechselt und da gibt es jetzt auch wieder eine Hand von Themen. Also zuerst das Video, das er selbst gepostet hat, oder von seinem eigenen Account im Leipziger Stadion an die Chelsea-Fans, das fand ich sehr, sehr, sehr seltsam. komisch irgendwie, dass ein Verein das so zulässt und auch dann RB, glaube ich, hat sogar retweetet. Jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, nicht, dass ich RB irgendwie ans Bein pinkle.
Die kennen eine Nummer.
Da gibt es inzwischen Konsequenzen. Aber komisch, dass die das auch retweeten, da mitmachen. Das ist so ein bisschen so ein demütiges Verhalten, das ich von irgendeinem Champions-Leaguisten gegenüber einem anderen nicht so erwarten würde. Aber vor allen Dingen ist der Grund der Empörung, wie es wird ja immer unheimlich schnell empört, das ist ja ganz wichtig auch in Deutschland, dass Werner wirklich seinen Vertrag zum 1.7. bei Chelsea aufnehmen will. Und das bedeutet ja, die Champions League ist im August. Er will nicht die Saison für Leipzig fertig spielen. Und jetzt ist natürlich, jetzt gibt es ja allerhand Beschimpfungen gegen Timo Werner, der, glaube ich, sowieso des deutschen Lieblingsschimpfopfer darstellt.
Ja. Ja, als schlechter Sportsmann dargestellt. Ich kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich glaube, dass wenn, seien wir uns mal ehrlich, glaubst du, er gewinnt mit RB Leipzig die Champions League?
Ja, ich denke, dass RB gute Chancen hat. Ich muss vorsichtig sein.
Ja, für die, die es nicht wissen, Uli hat RB Leipzig mal kommentiert und darauf gab es Kommentare. Genau. Aber ich glaube, ich persönlich kann das nachvollziehen. Also ich glaube, du bist in einer Situation, du musst ein neues Land, eine neue Liga, du musst dich erstmal akklimatisieren, dann nehmen die das Training auf. Und ich glaube, du wirst einfach einen guten Start haben und sagst einfach, okay, mein neues Kapitel ist Chelsea. Ich glaube, ich nehme das jetzt einfach an und sage, ich mache mein neues Kapitel da jetzt auf und mache das so gut wie möglich. Komme da nicht vielleicht verletzt an, komme da nicht vielleicht mit übermüdet an, komme da nicht einfach überhastet an, sondern ich nehme die Zeit, die ich mir jetzt einfach nehme und nehme mir die und versuche einfach das Beste draus zu machen. Ich habe das gestern auch gesagt, wo eigentlich jeder mal so überlegt hat, ja, stimmt eigentlich. Wenn du den Arbeitgeber wechselst und du hast noch Resturlaub, dann lässt du den auch nicht verfallen, sondern du sagst einfach, hey, sorry, ich bin am 1.7. bei denen und wechsel und ich will jetzt nochmal Urlaub machen oder ich will jetzt nochmal, warum soll er das nicht machen? Das ist nun mal ein neues Kapitel. Das Kapitel RB ist jetzt dann für ihn abgeschlossen. Natürlich freust du dich aufs neue Kapitel, das wäre bei mir auch so, es ist ja immer so, wenn du sagst irgendwie so, okay, ich kriege eine neue Wohnung, dann bist du da auch rein, ganz einfach. Und dann wirst du auch alles dafür machen, dass du am 1. wirklich reinziehen kannst, ganz einfach. Und deswegen kann ich total nachvollziehen, dass man jetzt sagt, man will die Saison da, und man könnte ja und so weiter, das ist alles konjunktiv. Ich glaube, dass du als Timo Werner das schon einschätzen kannst. Ich glaube, dass auch Chelsea mit Sicherheit sagen wird, Junge, wir bezahlen dich, wir wollen dich, wir würden ganz gerne, dass du fit bist, wir würden ganz gerne, dass du dich an unser Spielstil gewöhnst, wir würden ganz gerne, dass du dich mit deinen Mannschaftskameraden, wir würden ganz gerne das, oder Frank Lampard hätte ganz gerne, dass du mit ihm schon ein bisschen, also ich kann das nachvollziehen. Dass natürlich dann nach außen jemand sagt, ja, also ich würde auch ganz gerne mal Champions League spielen und bla bla bla, das war ja dann immer so in Fußballdebatten dann das Thema, ja, ist richtig, im Grunde genommen ja, aber ich glaube, du musst einfach dann auch sagen, ich will meinen Job so gut wie möglich machen bei meinem neuen Arbeitgeber und dafür will ich fit sein und daran denkst du, glaube ich.
Ja, also ich möchte noch hinzufügen, das werden wir sicherlich auch demnächst mal vertiefen können, da gibt es ja auch noch eine persönliche Komponente, du siehst von Leipzig nach London um und so, da steckt, der Umzug ist ein bisschen umfangreicher, es gibt ja de facto gar keinen Urlaub jetzt, wenn das alles hier durch ist, dann geht es ja für Werner im Grunde direkt wieder rüber und dann muss er sich so schnell wie es irgend geht dann an die neue Mannschaft gewöhnen und das ist, mag auch eine persönliche Komponente sein und ich votiere einfach dafür, wir werden ja diesen Fall jetzt noch des Öfteren haben, also Vertonghen zum Beispiel hat jetzt kurzfristig nochmal verlängert bei Tottenham bis Saisonende sozusagen, aber mein Punkt ist der Last, das muss, glaube ich, jedes Individuum für sich entscheiden.
Genau.
Es gibt Umstände, die kennen wir nicht, das geht uns aber überhaupt nichts an, wie er es macht. Er ist ein Arbeitnehmer in dem Fall. Wenn Leipzig damit kein Problem hat, das können sie gar nicht. Und wenn er wird sicherlich nochmal mit Nagelsmann oder wem auch immer gesprochen haben, um das nochmal zu erörtern, der wird ihm sicherlich gesagt haben, ich würde dich ganz gerne haben, bla bla. Oder vielleicht auch gesagt, komm, dann du bist eh weg, dann bist du jetzt auch weg, wir machen gleich eine andere Lösung. Wie auch immer, diese Dinge kennen wir alle nicht. Da wird aber gesprochen worden sein, er hat sich anders entschieden. Er hat sich dafür entschieden, zu Chelsea zu wechseln, zum 1.7. Ganz normal, wie das alles seine Richtigkeit hat. Normalerweise ist der Deutsche auch da am Korinthenkacker, dass alles seine Richtigkeit hat. Dann müssen wir damit auch leben. Ja. Und wie gesagt, die kompletten Umstände kennen wir nicht. Und es wird noch zig Fälle geben. Das macht immer Spaß, da irgendwo im Internet seinen Kommentar drunter zu bolzen, weil ihr steckt einfach alle nicht in dessen Haut und so.
Der Rest
machst du ja auch. Sollen wir mal sagen, wie deine Fake-Profile alle heißen?
Ja, bitte.
Nee, aber also seh ich absolut genauso. Zumal ich glaube, und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt, warum Leipzig verhältnismäßig auch cool bleibt. Ich vermute, dass letztes Jahr, als der Vertrag ausgelaufen war, wäre, die einfach gesagt haben, du bleibst noch ein Jahr, du verlängerst und nächstes Jahr lassen wir dich gehen, dann kriegen wir wenigstens eine fette Ablösesumme und wir legen dir einfach keine Steine in den Weg. Leipzig bekommt eine Menge Geld jetzt, haben eine Menge Geld aus Timo Werner gemacht und deswegen, glaube ich, sind die cool, weil sie wissen, eigentlich hatten wir das Agreement, wenn was kommt, lassen wir dich gehen. Das haben wir dir versprochen, dagegen hast du uns versprochen, du bleibst noch ein Jahr. Und jetzt ist einfach, müssen, jetzt halten einfach beide nur ihre Versprechen ein. Leipzig tut es mit Sicherheit ein Stück mehr weh als zuletzt oder als sie es gedacht hätten letztes Jahr. Aber ich glaube, dass das der Punkt war und mehr nicht. Also ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Deswegen sind die auch cool geblieben. Deswegen hat da auch keiner was gesagt. Der einzige war ja Julian Nagelsmann, der dann halt nur diesen einen Halbsatz fallen hat lassen, so quasi, schade, dass wir halt keinen Spieler nachnominieren dürfen für die Champions League. Das, glaube ich, ist das Problem, dass er natürlich ganz gerne einen Stürmer einfach mehr gehabt hätte. Vielleicht wissen sie auch schon, wer der Neue ist. Ja, bin ich mir auch mit ziemlich sicher, dass die mit dem Scouting-Apparat wissen, wer es sein könnte. Ja, heißt ja irgendwie Adam Locek zum Beispiel, habe ich mal gelesen, dass der es irgendwie wäre. Also dementsprechend glaube ich, dass das eher das Problem ist des Trainers. Der Rest sagt sich, wir wussten, dass er gehen wird. Wir wussten, dass wir ihn nicht halten können, weil er hat diese Ausstiegsklausel. Die haben wir ihm eingeräumt, weil wir ihn ein Jahr länger haben wollten, damit er nicht ablösefrei wechselt. Und das, glaube ich, ist das Thema. Ganz einfach.
Ja, gehe ich auch fest davon aus. Ich will es auch gar nicht größer aufblasen,
genau,
weil dann
also
immer wieder ein paar Trolle einfach gegen Timo Werner abstinken online irgendwo. Und
also überlegt euch die Situation mal. Ihr würdet einfach den Arbeitgeber wechseln. Und was würdet ihr denn machen? Dann würdet ihr auch sagen, hey, ich will da gut anfangen, ich will mich gut einleben, ich fange jetzt sicherlich nicht an, die zu nerven, weil die sagen dann auch,
ja, noch sag mal,
warum
also,
kommst du drei Wochen später, du?
Ich will es wirklich nicht aufblasen, lass uns beenden, ja. Da steckt ein Umzug mit drin.
Alles.
Überlegt euch mal, wenn ihr innerhalb eines Ortes umzieht und jetzt müsst ihr das ganze Land wechseln, da hängen ja Papiere dran, bla bla bla.
Unter Corona auch noch.
Ja, genau, also das... So, aber lass uns zu einem anderen Wechsel kommen, der eventuell bevorsteht oder auch nicht. Das können wir ja auch nochmal diskutieren. Und vor allen Dingen die Einschätzung dessen. Also was klar ist, auch da wieder vorneweg, Pep Guardiola hat bestätigt inzwischen, dass Leroy Sané den Verein verlassen wird. Oder anders, er hat seinen Vertrag nicht verlängert. Der würde dann 21 auslaufen. Sprich, wir alle kennen das Fußballbusiness so gut, zu wissen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sommer nochmal verkauft werden soll. Jetzt geht es da offenbar noch drum, wo geht er hin? Das ist auch irgendwie allen relativ klar mit Bayern München. Aber vor allen Dingen geht es darum, dann auch sich zu überlegen, wie ist die Ablösesumme? Da scheinen noch irgendwie Differenzen zu sein, so um die 20 Millionen Euro, von denen man ungefähr liest.
Ja, ich bin gerade bei Twitter unterwegs und der Hashtag Fresse ist ganz weit oben.
In den Trends.
Finde ich Trends, ja. Finde ich super. Super, super. Nee, ja, absolut. Also ich habe das ja auch getwittert. Das ist eben das, was ich gerade gesucht habe. Guardiola war mit der Arbeitseinstellung von Leroy Sané auf dem Feld oft unzufrieden. Nach vorne einfach sich teilweise nicht an Anweisungen gehalten. Guardiola ja jemand, der es eigentlich gerne hat, wenn der Linksaußen, was er am meisten gespielt hat, wirklich auch die Linie hält, also direkt an der Linie steht. Er ist zu oft reingezogen, hat sich auch zu oft eben schon dort dann positioniert, zu oft auch nach wenig, zu wenig nach hinten gemacht. Und auch so, er sagte mal, er muss lernen, was es heißt, ein Profi zu sein. Also auch das ist ja eine Aussage, die professionelle Einstellung so ein bisschen in Frage stellt. Ich glaube, dass die beiden sich nie richtig grün geworden sind, was jetzt aber nicht heißt, mir haben Leute angeschrieben, ja, so quasi, ob ich glaube oder ob ich denn nicht checke, was das für ein Fußballer sei. Das habe ich ja nicht gesagt. Also das ist ein überragender Fußballer, der hat Potenzial wahrscheinlich, also der hat ja eigentlich alles. Technik, Schnelligkeit, das ist ja Wahnsinn. Hat auch einen guten Abschluss eigentlich und auch die Übersicht ist ja alles da. Aber ich glaube, dass der halt manchmal ja einfach so die Einstellung nicht bei 100% ist und deswegen vermute ich, dass Guardiola einfach dieses angesprochen hat, weil er von ihm die 100% will. Aber das heißt ja nicht, dass er irgendwie den Typen loshaben will oder den er schlecht findet oder glaubt, der kann's nicht oder sowas, weil er irgendwie geistert, dann hätte er ihn schon längst abgegeben und so. Ja, also ich glaube, dass erstens mal, du gibst ihn nicht einfach ab, so, du verschenkst ihn ja nicht, weil das so ein Spieler musst du A, erst wieder finden, B, auch wieder bezahlen, C, auch wieder einbauen in die Mannschaft. Ich glaube, das ist einfacher zu sagen, ich habe das Gefühl, mit dem Sané kann ich arbeiten. Ich glaube, ich kriege den hin. Und das ist Guardiolas Einsatz gewesen, bin ich mir ziemlich sicher. Dass der eben gesagt hat, ich glaube, ich pack den. Und also wenn ich egal welcher Trainer der Welt ich bin, wenn mir jemand sagt, willst du Leroy Sané haben, sage ich ja. Also ist so, also warum nicht? Genau solche Typen suchst du doch. Dieses 1-gegen-1 auf Straßenart und Weise regeln.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Du kriegst ja City
Noch dazu für dieses Geld, was du jetzt mutmaßlich einstellst, das wird irgendwo bei 30, 40 Millionen sein. Du kriegst ja als Manchester City so jemanden nicht, weil von denen gibt es gar nicht so viele auf dem
Niveau.
Und wenn dann Cash. Und wenn dann kostet der mindestens das Doppelte noch dazu in der Altersstruktur, in der Sané unterwegs ist. Aber was man eben so hört, ist, das hat er auch so ähnlich gesagt, dass er eine neue Herausforderung will. Ich glaube schon, dass Sané dieses Werben von Bayern München, da war ich ja gerade, schon geschmeichelt hat, und ich glaube auch er sieht, also das ist ja schon, das ist nur kurz weg aus der Premier League, was da jetzt entstanden ist, seit Flick übernommen hat, sowohl jetzt was den Spielstil betrifft, das passt ja perfekt zu Sané. Ich glaube, dass Flick generell ganz überzeugend ist in all dem, was er da tut. Die Altersstruktur des Kaders ist hochinteressant. Natürlich dadurch, dass eben solche Leute wie Davis funktionieren, dass Pavard weit besser funktioniert, als man sich das gedacht hatte. Das natürlich mit Gnabry, mit dem er sich wohl auch ganz gut versteht, und Kimmich, die auch ganz, ganz gut befreundet sind. Dann hast du Goretzka drin. Also das ist einfach ein Packen an Spielern, die jung sind, und der Spielstil passt 100% zu Leroy Sané. Ich glaube auch, dass er gemerkt hat, okay, bei City, so unter Guardiola, ich bin nicht der unumstrittene Stammspieler. Das weißt du nie so ganz genau bei Guardiola, weil es manchmal seltsame Entscheidungen sind, aber es gab schon mal eine klare Tendenz zu erkennen, in den Topspielen spielt er dann nicht, eben aus besagten Gründen, weil er halt taktisch zu, sagen wir mal, sorglos oder undiszipliniert ist, auch in der Arbeit eben nach hinten.
Das ist ein hartes Wort, und ja, genau, aber
ja, sorglos also ist, glaube ich, zu. Gut, ja. Ich habe ja nicht gesagt, er ist undiszipliniert, er ist zu undiszipliniert für das, was Guardiola will, und der will natürlich auch unheimlich viel von seinen Spielern. Dann hast du natürlich das Problem, dass er auf der Seite rumturnt, wo dann noch jemand hinter ihm ist, der eben auch nicht so natürlich begabter Linksverteidiger. Also es sah alles in allem auch manchmal für ihn schlecht aus. Die Zahlen sind ja trotzdem unheimlich stark, und das ist ja genau der Punkt, warum Bayern München den er ja auch will, trotz jetzt der schweren Verletzung und trotz dessen, dass du nicht weißt, wie geht's ihm überhaupt und so weiter. Aber du traust dir zu, den da hinzubekommen. Das würde ich auch tun, und kleiner Spoiler für alle Bayern-Fans, das wird abgehen wie Hölle bei Sané und Bayern München, aber wir sind ja eher aus der Perspektive da zu sehen, warum das Kapitel Sané City geschlossen wird. Ich glaube durchaus, dass das eine Trennung ist im beiderseitigen Einvernehmen auf diese Art und Weise. Guardiola ist jetzt nicht komplett traurig, die hätten ihn sicher gerne verlängert, um ein bisschen Geld zu machen. Das hängt sicher auch mit der Champions League zusammen, dass Sané sagt, Moment mal, also ich kann eben mit all den besagten Dingen zu München gehen, nach München gehen und Champions League spielen, was ich die nächsten 2 Jahre bei City nicht tun würde. Ja. Vielleicht weiß der auch schon mehr von intern und so weiter. Daher würde ich ehrlich gesagt denken, dass irgendwie eine Trennung ist, mit der dann beide Seiten oder die dritte kommt damit dazu, ganz gut leben können.
Ja, vor allem, also ich glaube, wenn man so, absolut richtig, jetzt vielleicht mit dem kleinen Weichzeichner, ich glaube, dass Guardiola jemand ist, was man ja auch so hört, jemand ist, der jetzt mit den Spielern nicht so viel spricht, wenn dann eher so versucht, irgendwie Druck aufzubauen und irgendwie die Spieler auch so ein bisschen schon auch unter Druck, unter Spannung hält. Ich glaube, dass Sané aber nicht so liegt. Ich glaube, dass der eher einen Flick braucht, der ihn in den Arm nimmt und mal sagt, hey, Junge, wie geht's dir? Und auch mal ihm so ein bisschen einfach die Seele streichelt. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass vielleicht einfach auch Manchester jetzt nicht unbedingt sein Ding war. Also, dass er vielleicht sagt, ich will nach München, das ist, meine Familie ist näher, mir gefällt die Stadt, mir gefällt wird auch, das glaube ich, hat ganz gut gepasst. Das Unternehmen Premier League hat er jetzt hinter sich. Und ich glaube, dass er vielleicht einfach sagt, hey, ganz ehrlich, Bayern München ist der nächste Schritt. Wobei wir ja auch sagen müssen, noch wissen wir nicht, ob es Bayern München wird. Aber ich glaube, das würde passen. Also so ein Hansi Flick, den kennt er aus der Nationalmannschaft, ist mit Sicherheit jemand, der den mal in den Arm nimmt und sagt, hey, Leroy, wie geht's dir denn? Und du musst nicht alle Wege mitmachen. Und ich glaube, bei Guardiola ist eben genau das Gegenteil. Ich habe viele mit Spielern, die man gesprochen hat, die haben mich immer gesagt, ja, der ist natürlich ein super Trainer, taktisch und individuell und was der alles drauf hat und wie er dich pusht und wie. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt der Typ, der jetzt auch mal sagt, na Leroy, wärst du dich eingelebt? Ich glaube, das gibt's einfach selten bei ihm. Und ich glaube, dass so ein Sané das schon ganz gut gebrauchen kann. Das ist schon so ein Künstlertyp, und der passt. Also ich glaube, dass mit Flick könnte es funktionieren. Sehr, sehr gut. So menschlich.
Ja, glaube ich. Also
sehr empathischer Typ und so. Also
das ist generell, glaube ich, ein Spot, den du als Profifußballer gerade so erstaunlich kann sich das drehen. Ja. Weil, wer hätte das noch gedacht, irgendwie im Oktober oder so. Aber das hat sich echt zugunsten Bayern Münchens gedreht. Das ist, glaube ich, eine der positiven Prognosen, die man haben muss in Fußball Europa gerade, was die Top-Teams betrifft. Eben nochmal mit dem Hintergrund, ich glaube, der ist extrem wichtig und der wird auch bislang in der Berichterstattung fast vernachlässigt, dass City ja immer noch nicht in der Champions League spielen wird, stand jetzt die nächsten beiden Jahre. Das sind Sanés mit produktivste Jahre wahrscheinlich. Also warum solltest du diesen Schritt nicht machen, wenn die Premier League nochmal wieder kommt mit irgendeinem Player, denn der wird sich schon finden, wenn er entsprechend performt, wie ich das jetzt erstmal hochrechne. Dann ist der Wechsel für mich voll und ganz nachvollziehbar. Jetzt geht es halt nur noch drum. Es ist so ein bisschen Theater jetzt im Moment drumherum. Also München sagt nicht 100%, dass sie ihn wollen. So, also das haben sie ja schon im vergangenen Sommer getan, dass sie ihn wollen. Ist, glaube ich, auch klar, ist hinterlegt. Aber da geht es natürlich jetzt noch um die falsche Reihen. City hätte ganz gern ein paar Millionchen mehr. Bayern will natürlich ein bisschen weniger zahlen. Aber dass der in ein paar Tagen, ist ja nicht mehr so lang, das Bayern-Trikot überstreifen wird, ist, glaube ich, allen klar.
Absolut. Nur kurz abschließend, also wenn du natürlich bei Manchester, also, und das ist wirklich dann jetzt der Abschluss, du warst bei Manchester City nicht hundertprozentig Stamm, hast nicht gewusst, in welcher Situation du bist, und dann kommen die Bayern um die Ecke und sagen dir, du bist unser Mann, wir wollen genau dich, du bist die Nummer 1. Das schmeichelt dir, wenn die dich schon seit einem Jahr, dann sagen, dann bist du verletzt und die schmeicheln dir immer noch. Ich glaube, das gefällt jedem. Das ist mal, glaube ich, das Abschlussstatement. Die Abschlussfrage an dich ist aber noch, war es dann am Ende ist er gescheitert?
Nein.
Genau, das war eigentlich nur die Frage.
Ich würde auch sagen, nein. Ich glaube, da muss man unheimlich viele Graustufen.
Nee, genau, einbauen. Deswegen die Frage auch so frech gestellt.
Die Idee war ja schon, und das hast du ja auch bei Löw gemerkt im Nationalteam. Die Idee ist ja schon gewesen, dass der dort dann reift zu einem absoluten Führungsspieler. Ich glaube, der wird er nie werden, sondern er ist einfach derjenige, der dir eben andere Dinge dazu liefert, und du musst um ihn herum die Typen dazu bauen, die für ihn arbeiten, damit er dann am Ende mit 1 gegen 1, mit Tempo und so weiter vollenden kann. Die Zahlen sind super. Ich glaube, das hat man ja auch gerade gesehen, als Sané nicht nominiert worden ist für die Weltmeisterschaft, wie die Engländer reagiert haben, die es überhaupt nicht fassen konnten, dass so ein Spieler dieser Klasse mit diesen Attributen nicht dabei sein kann. Das können die bis heute, glaube ich, nicht richtig registrieren, wieso das so gekommen ist. Und das zeigt auch, dass der einen guten Ruf genießt in England, auch völlig zu Recht. Er hat halt die letzten 2-3%, und das mag auch vielleicht einfach eine Timingfrage gewesen sein, halt dann nicht funktioniert. Aber, also mein Gott, du warst vielleicht hier und da, hast du nicht gespielt, damit Riyad Mahrez spielen kann. Ja gut, ist schon okay, würde ich sagen.
Ja, so die, wie gesagt, also das vor allem auch da, also selbst ein Sterling hat diese Saison überragende Werte, und dann gibt es wieder ein Spiel, wo er nicht spielt. Wo du dich manchmal dir die Frage stellst, was? Hä, aber das ist doch eigentlich ein guter Gegner. Also normalerweise müsste der doch genau heute. Das ist bei Guardiola einfach nicht so, dass du sagen kannst, wenn du Spielstärke 90 hast, spielst du immer. Weil der einfach sagt, ich brauche heute andere Attribute. Ich will heute eben nicht jemanden, der nur 1 gegen 1 geht, sondern ich will jemanden, der vielleicht auch ein bisschen nach hinten arbeitet, weil die werden uns fordern, gerade über die linke Seite zum Beispiel. Und dann ist er vielleicht schon raus. Das kann einfach nur die Abwägung sein in 2-3 Situationen. Und dann sagst du, und da sagt Guardiola eben nicht, der hat Spielstärke 90, der hat 88, ich wähle immer 90, mathematisch einfach ausgerechnet, sondern er sagt halt, ich brauche den. Ganz einfach.
Und 100% jetzt mal die Fanperspektive abgelegt, du hast es ja dann auch immer mit Hardcore-Bayern-Fans zu tun in solchen Diskussionen, die einfach ihren neuen Spieler schon mal vorher schützen wollen. Das ist ja auch irgendwie ganz nett. Aber ich glaube, er hat einfach wahnsinnig viel gelernt, so wie jeder Spieler das immer sagt, hinter Guardiola. Und das wird ihm sicherlich auch ganz gut tun in der Endabrechnung seiner Karriere.
Ich glaube auch, dass der Charakter dann einfach auch ein anderer geworden ist, wenn du unter Guardiola mal gearbeitet
hast. Ja, wenn du auch im Ausland warst.
Genau. Ja, du warst allein in England unterwegs, du hast diese Medienlandschaft mitbekommen. Ich glaube, dass der mit einer viel breiteren Brust in die Bundesliga zurückkommt, indem er sagt, ich habe schon ein paar Länder bereist, ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Ich glaube, dass das Führungsspieler nicht, aber ich glaube, wenn Leroy Sané damals zum FC Bayern gewechselt wäre er und jetzt von City zu Bayern wechselt, sind das zwei unterschiedliche Charaktere, glaube ich, die du an diesem Zeitpunkt hast. Hier hast du einen gestandenen Mann, der war im Ausland. Also der hat viel gesehen, viel gemacht, eine andere Sprache, eine andere Kultur, kommt jetzt zurück und sagt, Leute, ich weiß, wie es läuft.
Wenn er jetzt nur scheiß normale Sackjacken trägt, dann kann er echt ein Liebling werden in Deutschland.
Ich kann auch übrigens mittlerweile das Label sagen, wo die Jacke damals herkam, die Lammfelljacke mit. Aber das bitte dann in den DMs. Keine Werbung.
Bevor wir sind ja schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit, eine Sache völlig verschwiegen.
Ja.
Es ging ja los ohne alle Beteiligten. Also die Technik wollte noch nicht so ganz. Wir haben einen Videobeweis gebrauchen können, den es aber noch nicht gab. Ist auch
Wahnsinn.
Eine der vielleicht sogar witzigsten Anekdoten zum Restart.
Thema des Tages wahrscheinlich. Also ihr werdet es ja alle mitbekommen haben. Erstes Spiel nach Restart, Sheffield United gegen Aston Villa. Der Ball, den Sheffield reinschlägt, ist klar im Tor. Nyland fängt den Ball hinter der Linie. Trotzdem muss Michael Oliver sagen, kein Tor, seine Uhr hat nicht geblinkt. Was natürlich irgendwo verrückt ist, Goal-Line Technology hat gesponnen, angeblich, weil irgendwo Kameras verdeckt worden sind von Spielern. Es ist schon echt sehr, sehr wild gewesen und ich glaube, ihr habt es alle gesehen, das war wirklich so der Aufreger und ging ja auch wirklich um die Welt, dass wie das passieren kann, also das ist schon wirklich crazy, weil der Ball war deutlich hinter der Linie und dass da dann, ehrlich gesagt, also ich meine, du darfst mich gerne verbessern, dass da dann der Videoassistent nicht sagt, okay, auf der Uhr steht es zwar nicht, kann es vielleicht ein technisches Versagen sein, dann, aber wir sehen doch, der Ball war hinter der Linie, komm, Michael, du musst sagen, es war Tor, weil auch wenn es die Uhr nicht anzeigt, es war ein Tor. Dass das nicht möglich ist, ist doch wirklich wahrscheinlich das einzige, das wirkliche Versagen.
Ja, aber lass uns trotzdem, also ja, stimmt, klar, das ist auch irgendwie schwierig, wenn sich generell schwierig, glaube ich, wenn sich Menschen zu sehr auf Maschinen verlassen.
Ist uns heute übrigens auch passiert. Navigationssystem eingegeben, wir wissen eigentlich, wo es hingeht, nur ungefähr, und trotzdem fahre ich dreimal im Kreis. Also ja, selbe Idee.
Ich finde das Beispiel noch viel besser, wenn Leute immer aufs Mindesthaltbarkeitsdatum schauen, dann schmeißt du vielleicht manchmal irgendwie Käse weg oder so, der eigentlich noch super ist, top riecht, aber nein, steht da drauf, also muss es so sein. Und ich glaube, da muss man manchmal sich selbst mehr vertrauen als dem, aber um es positiv zu machen, das wird ein weiterer Punkt sein, der bei allen dann drauf liegt, was passiert denn bei technischem Versagen, das mag es ergeben, durchaus, ja. Dass das dann ein weiterer Punkt ist im Buch dann, was die Videoschiedsrichterei betrifft, und dann können wir ja den Podcast langsam auch schon beenden, das ist natürlich ein klares Plädoyer dafür, hätte jeder Mensch einen Chip drin, dann würde sowas nicht passieren.
Genau, ja, wahrscheinlich. Vielleicht brauchen wir das auch, den neuen A1 Bionic irgendwas. Keine Ahnung, was weiß ich. Ja, so ist es. Ich glaube, das war dann auch das Wort zum Montag.
Ja, Dienstag,
Spieltag.
Ist ja immer unser Tag. Aufnahmetag war heute Montag. Und wir hoffen, dass wir nächste Woche mit einer ganz besonderen Aufgabe aufwarten können. Mehr dazu aber kommenden Dienstag bei Episode 29.
Das, glaube ich, ist dann dieser Cliffhanger, den wir mal gelernt haben, den wir setzen sollen. Ihr dürft gespannt sein, was das ist. Wenn Uli Cliffhanger hat, wird es immer gut oder schlecht. Also bis nächste Woche.